Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute nach einer längeren Pause unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen. Ich hoffe, alles Reisa, hast du die Übersetzung? Übersetzung hast du? Ja, da hinten. Ja, wir wollen, wie gesagt, nach dieser Pause jetzt das Studium dieses Buches auch fortsetzen. Wir sind jetzt fast am Ende der Offenbarung angelangt. Heute wollen wir im Kapitel 21 die Vers 9 lesen und bis Anfang von Kapitel 22 Vers 5. Also es geht um das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. In Offenbarung 21 ab Vers 9. Ich lese zunächst den Text aus dem Wort Gottes. Johannes spricht hier: Es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schale hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Toren, von Westen 3 Toren. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteine geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysophras, der elfte ein Jazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Toren waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit das Wort Gottes. Lass uns mal kurz beten. Wir bleiben sitzen. Himmlischer Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was wir hier lesen. Das sind erstaunliche Worte. Worte, die uns Hoffnung geben, die uns Trost geben. Wir freuen uns auf diese Stadt, die hier beschrieben ist. Wir wissen, dass sie Wirklichkeit ist. Eines Tages werden wir in ihr sein. Wir werden dich sehen, wir werden dein Angesicht betrachten und das wird uns mit unaussprechlicher Freude für die Ewigkeit erfüllen. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute in dieser Welt, in der wir leben, eine trostlose Welt, eine Welt, wo wir manchmal Angst haben, wo wir uns auch Sorgen machen, Herr, dass du uns tröstest, dass du uns Zuspruch gibst, dass wir in dir die Kraft finden, die wir brauchen für den Alltag. Segne uns, segne unsere Familien, segne die Menschen in unserer Umgebung. Lass uns auch zu Leuchter leuchten um uns herum, dass wir auch ein wahres Zeugnis von deiner Gnade sind, Herr. Wir bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, zu diesem Text. Wie wir beim letzten Mal am Anfang von Kapitel 21 gesehen haben, sieht Johannes nach dem Endgericht im Kapitel 20 einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir lesen ganz am Anfang, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Er erklärt, dass alles verschwunden ist, was alt war, was zu der alten Schöpfung gehörte. Ich denke, wenn wir das lesen, sollen wir nicht daraus interpretieren, dass das gegenwärtige Universum, was wir heute kennen, durch ein anderes ersetzt wird, sondern vielmehr, dass Sünde und Tod, alles, was heute unseren Alltag beherrscht, was Realität ist in unserer Welt, was uns vielleicht traurig macht, was uns beunruhigt, in dieser neuen Welt, in der neuen Welt, die Gott schafft, keinen Platz mehr haben wird und alles grundlegend anders sein wird. Das ist hier die Idee. Es wird alles anders. Es wird anders sein. Es wird überwältigend sein für uns. Wir können uns das nicht vorstellen. Und wir werden sehen, dass die Bilder, die wir hier haben, dazu dienen, uns irgendwie so einen Überblick zu geben, also einen Eindruck zu geben von dieser neuen Welt, die wir uns wirklich mit unseren menschlichen Sinnen überhaupt nicht vorstellen können. Dann sieht Johannes in seiner Vision am Anfang von Kapitel 21 an die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Er vergleicht diese Stadt mit einer Braut, die sich für ihren Bräutigam schön gemacht hat. Und in Vers 3 lesen wir: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das erinnert uns ein bisschen an die Stiftshütte. Damals in der Wüste, die auch das Volk Israel auch begleitet hat. Und die Gottes Gegenwart unter ihnen zeigte. Die Stiftshütte war das Merkmal, das Zeichen von Gottes Gegenwart mitten unter seinem Volk. Und hier lesen wir, dieses Zelt, was von oben kommt, ist jetzt unter den Menschen, auf dieser neuen Erde. Das heißt, Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden, lesen wir, seine Völker sein. Es ist auch hier interessant, im Vers 3, festzustellen, dass viele Manuskripten das so übersetzen, es ist nicht nur ein Volk, von dem die Rede ist, sondern mehrere Völker. Vielleicht habt ihr das auch in eurer Bibel. Es sind eine Mehrzahl von Manuskripten, die das so beschreiben, viele Völker. Und das ist meiner Ansicht nach ein Hinweis darauf, dass nicht nur Israel hier gemeint ist, sondern auch die Erlösten der ganzen Völker, die Erlösten der Nationen. Und sie werden in diese heilige Stadt Jerusalem aufgenommen werden. Nicht nur das Böse ist verschwunden, sondern auch dessen Folgen. Tod und Leiden, Krankheit gibt es nicht mehr. Gott wird diejenigen, die ihm gehören, für immer trösten, lesen wir, sodass sie diese Dinge, die jetzt ihren Alltag auch bestimmt haben, vergessen werden. Es wird alles vergessen werden. So, dann kommen wir zu dem Text, den wir heute betrachten wollen. Wir haben eine Beschreibung der Stadt Jerusalem und wir haben verschiedene Abschnitte hier. Zunächst wird die Form der Stadt beschrieben von den Versen 9 bis 17. Dann haben wir auch eine Beschreibung der Schönheit dieser Stadt, Verse 18 bis 21, wie schön diese Stadt ist. Dann haben wir in den Versen 22 bis 27 die Heiligkeit dieser Stadt auch, die erwähnt wird. Der heiligen Charakter der Stadt wird auch betont. Und dann am Anfang von Kapitel 22 wird von der Seligkeit der Menschen, die auch in dieser Stadt leben werden, auch erzählt. Fangen wir an mit der Form, mit der Beschreibung der Stadt, Verse 19 bis 27. Vers 9 haben wir eine Wiederholung von dem, was am Anfang von Kapitel 21 über das neue Jerusalem gesagt wurde. Die Frau, die Braut des Lammes sehen kann. Und Vers 10, der Engel brachte Johannes auf einen hohen und großen Berg und zeigte ihm die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Wir finden hier ein Muster wieder, das wir beispielsweise aus Kapitel 5 kennen, wo Johannes etwas hört und dann etwas sieht. Er hört in Kapitel 5 von einem Löwen. Das ist der Löwe Judas, der ihm vorgestellt wird. Und statt dass er einen Löwen sieht, sieht er ein Lamm. Ja? Und da wird uns erklärt, dass dieses Lamm ja, der eigentliche Löwe von Judas ist. Und hier haben wir auch ungefähr das Gleiche. Der Johannes hört von einem der sieben Engel, dass er die Braut des Herrn sehen wird und stattdessen sieht er die heilige Stadt Jerusalem. Das ist so eine Art Parallelismus hier, bei dem zwei Dinge nebeneinander gestellt werden, um zu zeigen, dass sie die ein und dieselbe Realität bedeuten. Also der Löwe, Judas, das Lamm ist Christus, ein und dieselbe Realität. Die Braut des Herrn, die heilige Stadt Jerusalem, ist das Gleiche, die eine und dieselbe Realität. So ist die Braut des Lammes hier auch die himmlische Stadt Jerusalem. Und das ist natürlich erstaunlich. Wie kann eine Braut, also wir wissen, die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde, Volk Gottes, aber hier, wie kann es auch eine Stadt sein? Das wird uns auch hier erklärt in den weiteren Zeilen. Die Stadt Jerusalem ist eigentlich der Ort, wo Gott wohnt. Das wissen wir aus dem Alten Testament. So oft Jerusalem, Zion, ist die Stadt des Heiligen Israels, da wo er wohnt, da wo er seinen Thron hat. Und hier ist die Braut und die Stadt des Herrn, die sind so wie verschmolzen, als wollte man sagen, dass Gott untrennbar mit ihm, mit diesem Volk verbunden ist. Im Alten Testament sehen wir auch, dass Jerusalem nicht nur ein Ort ist, sondern auch häufig personifiziert wird. Wir kennen zum Beispiel den Ausdruck Tochter Zion. Wir singen das Lied Tochter Zion. Es ist damit gemeint, mehr das Volk gemeint, das in Jerusalem wohnt, als die Stadt selbst. Wir lesen zum Beispiel in einem Buch des Alten Testaments, im Buch des Propheten Sephania, Kapitel 3, Verse 14 und dann ich lese Vers 14 und dann auch Vers 17, diesen Ausdruck hier, jauchze, du Tochter Zion, juble, Israel. Und weiter, ein paar Verse weiter, Vers 17, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Und daraus muss man auch schließen, dass die Beschreibung der Stadt, die uns in den folgenden Versen gegeben wird, höchst symbolisch ist. Wir sollen uns nicht vorstellen, wir sollen nicht versuchen, uns das einfach so eins zu eins vorzustellen. Wir werden sehen, dass es auch schwer ist, also sich das vorzustellen. Was hier gemeint ist, ist höchst symbolisch. Und es beschreibt nicht nur einen Raum, eine Stadt, sondern auch das Volk, der Erlösten selbst, der in der Ewigkeit leben wird. In seiner Vision wird Johannes auf einen hohen Berg transportiert. Es ist eine Vision. Ja. Er sieht Dinge, die nicht jetzt eins zu eins der Realität entsprechen, sondern eine Darstellung von geistlichen Dingen. Und er sieht dort, dass eine Stadt vom Himmel herabsteigt. Das erinnert uns sehr auch an das, was der Prophet Hesekiel auch in seinem Buch Kapitel 40 liest. Also ab Kapitel 40 und bis Ende des Buches haben wir auch eine Darstellung der zukünftigen Stadt Jerusalem und vor allem von dem Tempel. Und dort in dieser Vision, die Hesekiel, der Prophet des Alten Testaments hat, sieht er auch, dass Gott ihn auf einen sehr hohen Berg brachte, von wo aus er etwas sah, das wie eine Stadt aussah. Also eine Parallele auch hier mit dem Alten Testament. Und wir sehen auch, wenn wir die Offenbarung lesen, dass viele Verse, die wir lesen, viele der Beschreibungen, die wir haben, auf Texte aus dem Alten Testament verweist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns auch immer auf diese Texte des Alten Testaments beziehen. Und auch wichtig, was wir hier lesen, gibt uns die Erklärung von den Dingen, die wir im Alten Testament lesen. Wir brauchen nicht im Alten Testament zu lesen und uns versuchen, uns vorzustellen, wie wird das sein. Wir haben hier die Erklärung. Ja? Wir wissen, das bezieht sich auf die Ewigkeit hier, was wir hier lesen. Und wenn wir Dinge lesen wie Jesaja Kapitel 60, dann können wir auch daraus schließen, dass es sich auch auf die Ewigkeit bezieht. Wir verstehen auch, was Johannes bezweckt hier. Die Beschreibung vom Buch Hesekiel bezieht sich auf dieses neue himmlische Jerusalem und nicht auf etwas, das zu dieser Schöpfung gehört. Also es gibt Menschen, die stellen sich vor, dass dieser Tempel, den wir in Hesekiel haben, irgendwann wieder auf der Erde gebaut wird. Das ist nicht, was die Offenbarung uns sieht und sagt hier. Und diesen Tempel, den wir dort haben, bezieht sich auf diese Ewigkeit, auf das ewige Reich, auf die neue Erde und auf den neuen Himmel. Denn wir lesen, diese Stadt kommt vom Himmel herab. Es ist kein Menschenwerk, sie kommt von Gott herab. Sie ist Gottes neue Schöpfung. Johannes sagt in Vers 11, dass diese Stadt die Herrlichkeit Gottes hat. Sie kam vom Himmel herab, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Da wir uns die Herrlichkeit Gottes schwer vorstellen können, vergleicht Johannes ihren Glanz mit einem Edelstein, einem Jaspis hier. Jaspis ist eigentlich, gehört nicht sozusagen zu den Edelsteinen. Es ist eigentlich eine Art Quarz. Und das wird meistens geschliffen. Und nach dem Schleifen weist es verschiedene Farben und auch sehr interessant beim Jaspis, wellenförmige Muster auf. Jaspis ist auch nicht transparent, aber was Johannes sieht, ist es hier. Also er sagt auch ein transparenter Jaspis oder er sagt Gold transparent wie Kristall. Also das zeigt, das ist nicht das, was wir kennen aus dieser Schöpfung, sondern etwas ganz Neues, etwas Schönes. Und Johannes sucht, das sind Dinge, die er sieht und er kann das kaum mit Worten beschreiben. Deshalb ist es ein bisschen ungewöhnlich, was er sagt. Das zeigt, wie gesagt, wie schwer es ist, die Schönheit dieser Stadt zu beschreiben hier mit Menschenworten. In Vers 12 sieht Johannes, dass die Stadt eine hohe und dicke Mauer hat und 12 Tore. Und diese hohe Mauer soll uns verdeutlichen, dass diejenigen, die in der Stadt wohnen, in absoluter Sicherheit sein werden. Ich habe gesagt, das, was wir hier lesen, ist höchst symbolisch. Wenn wir versuchen, das wortwörtlich zu verstehen, haben wir Schwierigkeiten. Einerseits lesen wir, dass diese Stadt keine Mauer braucht, weil Gott ihre Schutzmauer ist. Aber hier lesen wir, die hat doch eine sehr hohe Mauer. Also wie ist das zu verstehen? Diese Mauer verdeutlicht, dass in dieser Stadt Schutz ist. Und wer ist dieser Schutz? Gott selbst. Sie werden in absoluter Sicherheit leben. Es wird auch keine Gefahr mehr geben. Also wir sehen, eine Mauer ist da, um uns vor Gefahren zu schützen. Aber hier lesen wir auch, es gibt keine Gefahr mehr, es gibt kein Böse mehr. Aber diese Mauer steht noch da, um zu sagen, okay, das wird trotzdem sicherer als sicher. Im Buch des Propheten Zacharia, Kapitel 12, die Verse 8 und 9, lesen wir dort, dass der Engel des Herrn, wahrscheinlich eine Inkarnation von dem Herrn Jesus Christus, dem Zacharia sagt, dass Jerusalem wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in ihrer Mitte ohne Mauer bleiben soll. Also normalerweise war die alte Stadt Jerusalem relativ klein mit ihrer Stadtmauer. Hier ist die Stadt so groß, ja, dass es keinen Sinn macht, eine Mauer, also es wäre eine riesige Mauer, um die Stadt umzufangen und es macht keinen Sinn. Aber die Erklärung wird uns auch gegeben. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seine Mitte. Gott garantiert auch, dass diese Stadt sicher sein wird, weil er, wie damals er das Volk Israel vor den Ägyptern bewahrt hat, wird wie eine feurige Mauer um diese Stadt herum. Die Stadt hat 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht werden. Ja, wenn Gott sie bewahrt, warum Engel müssen noch bewahren? Es ist eine Steigerung, wir sehen, um zu betonen, es ist wirklich eine maximale Sicherheit in dieser Stadt. Und auf diesen Toren sind die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. In Vers 14 wird hinzugefügt, dass die Stadtmauer auf 12 Fundamenten ruht, die die Namen der 12 Apostel tragen. Also 2x12. 12 Namen der Stämme Israel und dann nochmal die 12 Namen der Apostel des Lammes. Die Zahl 12 ist hier symbolisch. Sie verweist auf die 12 Stämme Israel zum einen, aber auch auf die 12 Apostel, auf denen die Gemeinde des Neuen Testaments gegründet ist. Also wir sehen hier, diese Stadt beherbergt das alte Volk Gottes, das Volk Israel vom Alten Testament, aber auch das neue Volk Gottes, stehen aus, also symbolisch repräsentiert durch die 12 Apostel. Dieses neue Jerusalem beherbergt also das vereinte, erlöste Volk Gottes aus allen Zeiten. Alle kommen da. Und das ist auch das, was der Hebräerbrief auch beschreibt, dass die Menschen im Alten Testament auch die kommende Stadt erwarteten. Und jetzt haben wir, die zum Neuen Testament gehören, diese Realität auch gesehen. Das ist auch unsere Erwartung. Und das wird der Ort sein, wo Juden und Heiden auch vereint leben werden in der Ewigkeit. In den Versen 15 bis 17 lesen wir, dass wie im Buch Ezekiel die Stadt vermessen wird. Der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und die Mauer zu messen. Es ist hier ein goldener Messstab. In der Bibel hat das Messen von etwas eine sehr wichtige Bedeutung. Fragen wir uns, was bedeutet das, dass irgendwas gemessen oder vermessen wird? Es geht nicht nur darum, zu zeigen, wie groß etwas ist, die Dimensionen eines Orts zu haben, sondern es zeigt auch, dass dieser Ort jemandes Eigentum ist. Wenn was gemessen wird, dann ist es in erster Linie zu sagen, das gehört jemand. Und wer ist dieser jemand hier? Das ist Gott. Die Stadt gehört Gott. Alles, was gemessen wird, gehört ihm. Es zeigt auch, dass sie dem genauen Zweck entspricht, den Gott für sie vorgesehen hat. Wenn wir ein Haus bauen, die Architekten erstellen einen Plan und sie bestimmen schon auf dem Plan die Zwecke der einzigen Räume in dem Haus. Hier zeigt auch dieses Messen, dass die Stadt, so wie sie gebaut ist, so wie wir sie sehen, dem entspricht, was Gott sich wirklich vorgestellt hat. Sie entspricht dem genauen Zweck, den Gott für sie vorgesehen hat. So wie wir am Anfang der Schöpfung lesen, dass alles, was Gott tat, vollkommen gut war. Das entsprach dem Zweck, zu dem er die Welt erschaffen hat. Und hier ist es genau das Gleiche, was auch über diese Stadt gesagt wird. Wie kann man sich diese Stadt also vorstellen? Es wird gesagt, dass sie die Form eines Quadrats hat, genauer gesagt eines Würfels. Da ihre Länge, Breite und Höhe gleich groß sind. Einige Künstler, vielleicht habt ihr es schon mal so ein Bild gesehen, einige Künstler haben versucht, diese Stadt zu malen. Wenn ich euch fragen würde, wie würdet ihr diese Stadt malen? Das ist eine schwere Aufgabe. Ja? Eine Stadt, die die gleiche Länge, Breite, Höhe hat, ein Würfel. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also die einzige Sache, die man sich vorstellen könnte, wäre ein Hochhaus, es ist nicht einfach. So, und deshalb haben diese Künstler dieser Stadt die Form einer Pyramide gegeben. Also sie ist so ein Quadrat und sie ist hoch und das ist so wie eine Pyramide. Aber das ist nicht, was hier gesagt wird. Wie kann man sich die senkrechte Dimension vorstellen? Tatsächlich handelt es sich um eine Beschreibung, die wirklich, wenn man das wörtlich versteht, keinen Sinn ergibt. Das ergibt nur dann Sinn, wenn man das als ein Sinnbild, sich das als ein Sinnbild vorstellt. Ja, und eigentlich, was hier der Text sagen will, ist, dass die Stadt wie der Allerheiligste im Tempel ist. Ihr erinnert euch in der Stiftshütte oder im Tempel, dass der Allerheiligste, also das ist der Raum, der ganz hinten war, wo Gott selbst war, wo die Bundeslade war, war auch so quadratisch, also wie ein Würfel, ja, gleiche Dimension. Und was ist der Sinn hier? Es ist um zu sagen, das ist wie im Allerheiligsten, das ist ganz heilig, Gott ist da. Aber der Unterschied mit dem Allerheiligsten im Tempel ist die Dimension dieser Stadt. Das ist eine ganz andere Dimension. Es sind nicht mehr 10 Meter, so wie im Allerheiligsten, sondern, also im Tempel zumindest, sondern das ist hier eine Stadt, die Seiten von 12.000 Stadien hat. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie viel das ist? 12.000 Stadien? Also ein griechisch-römischer Stadion war nicht so wie heute ein Fußballstadion, also zwischen 90 und 120 Meter, sondern war viel größer, zwischen 180 und 200 Meter. Das heißt, 12.000 Stadien sind umgerechnet 2.000 Kilometer. Also es ist fast die Größe, der Erde, ne? Des Globus. Und das scheint hier darauf hinzudeuten, dass der heilige Raum, in dem Gott mit seinem Volk wohnt, nicht mehr auf ein Gebäude wie der Tempel beschränkt ist, sondern den ganzen Kosmos umfasst. Es ist nicht nur die der heilige Ort, wo Gott, alles, was heilig ist, was im Alten Testament also wirklich ganz gut gekennzeichnet war. Die Menschen durften nicht in diesen heiligen Ort gehen, weil Gott da war. Es umfasst hier den ganzen Kosmos. Alles ist heilig. Gott herrscht in einem Kosmos, der mit ihm komplett versöhnt wurde. Und die Menschen, die da drin sind, sind alle heilig. Sie genießen seine Gegenwart unmittelbar. Bereits im Alten Testament gab es viele Versuche der Propheten, diese neue Realität zu beschreiben. Und das, was wir lesen, ist oft ein Versuch, das zu beschreiben, was unbeschreiblich ist. Am Ende des Buches Zacharias zum Beispiel haben wir in Kapitel 14 Versuche auch, diese Heiligkeit der neuen Schöpfung zu beschreiben. Und Zacharia beschreibt das so, dass er sagt, in dieser neuen Welt werden sogar die Schellen der Pferde dem Herrn geweiht werden. Also die Schellen der Herren werden heilig sein. Ja? Auch die Kochtöpfe im Land werden heilig sein. Es gab die Kochtöpfe im Tempel, die für die Opferung im Tempel gebracht wurden. Und dann gab es die Kochtöpfe der Menschen. Und hier sind alle Kochtöpfe heilig, auch die, die du in deiner Küche hast. Im Vers 17 wird uns gesagt, dass die Stadtmauer 144 Ellen misst, was im Vergleich natürlich zu den Gesamtabmessungen dieser Stadt sehr wenig ist. Da ist die Rede von einer Stadt, die also wie ein Würfel ist, jetzt 2000 Kilometer breit, lang und hoch ist. Und dann wird uns gesagt, dass die Stadtmauer 144 Ellen hoch ist, was sehr, sehr wenig ist. Und diejenigen, die den Text wörtlich auslegen wollen, haben hier eine Schwierigkeit. Und deshalb versuchen sie zu sagen, okay, das ist nicht 144 die Höhe der Stadtmauer, sondern das ist die Dicke der Mauer. Ja? Aber das macht, wie wir sehen, wenig Sinn. Tatsächlich handelt es sich hier auch um ein Symbol. 144 ist 12 mal 12. Wir haben wieder diese Zahl 12. Und das spiegelt auch diese 144.000 wieder, die wir auch in weiteren Kapiteln, zum Beispiel Kapitel 7 der Offenbarung lesen. Erinnert ihr euch an dieses Volk der 144.000 als Juden und Heiden? Sie werden das gesamte Volk Gottes bilden. Ja, soweit zu der Form, zu den Dimensionen dieser Stadt. Jetzt wird uns die Schönheit, wird uns beschrieben, wie schön diese Stadt ist. In den Versen 18 bis 21. Die Beschreibung, die wir hier haben, dient dazu, uns wirklich zu sagen, guck mal, also man kann nur staunen und wundern, wenn man diese Stadt betrachtet. Und die Schönheit der Stadt wird uns anhand von Edelsteinen beschrieben. Wie würdet ihr Schönheit beschreiben? Also vielleicht Blumen, aber hier werden Edelsteine gebraucht. Die Edelsteine wecken so eine Art Faszination, also wenn man sie betrachtet, so Diamant, Smaragd, also diese schönen Sachen, die haben einen wunderbaren Lichtglanz. Und das erinnert uns auch an die Vision, die Johannes, die Vision vom Thron Gottes, die er hat, auch im Kapitel 4, erinnert er euch, wenn er Gott sieht, er sieht jemanden auf dem Thron und er sagt, dieses Wesen, ja, das er auf dem Thron sieht, war wie ein Edelstein. Und das beschreibt auch Gott und seinen Thron. Und hier haben wir auch die gleichen Begriffe. Das bedeutet für uns, die Stadt besitzt die gleiche Schönheit Gottes selbst. Die Schönheit, die Gott hat, spiegelt sich auch hier in dieser Stadt wider. Und das entspricht auch einer Prophezeiung aus dem Alten Testament, Jesaja 54, ich habe gesagt, also Johannes erfindet Dinge nicht hier, er greift oft auf Dinge zurück, die wir im Alten Testament finden. Und dort lesen wir in Jesaja 54, siehe, also Gott spricht, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Die Rede ist von dem neuen Jerusalem. Ja? Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Garfunkeln und alle deine Grenzmauer aus köstlichen Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Interessant auch diese Sprache. Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Unmittelbare Gegenwart Gottes, der selbst seine Kinder belehrt. Und der Friede wird auch sehr groß sein, wird unbetrübt sein. Die Stadtmauer, wird uns hier gesagt, sieht aus wie ein Jaspis. Und die Stadt selbst ist aus reinem Gold. Aber nicht aus Gold, wie wir kennen, wie gesagt, sondern aus transparentem Gold, wie Kristall. Etwas Neues eigentlich. Die Grundsteine der Stadtmauer, die die Namen der 12 Apostel tragen, sind mit allerlei Edelsteine geschmückt. Ja, sind 12 Edelsteine hier, die Rede ist, sie bilden das Fundament der Stadt, sie schmücken das Fundament der Stadt. Und das entspricht auch denen, auf denen die Name der Stämme Israels auf dem Brustschild des Hohenpriesters eingraviert waren. Erinnert euch, dass der Hohepriester im Alten Testament ein Brustschild hatte und da, es war auch mit Edelsteine geziert und die Name der Stämme Israel waren auf diesen Edelstein eingraviert. Und hier sehen wir das wieder in den Grundsteine der Stadtmauer. Das soll verdeutlichen hier, weil wir gelesen haben, dass diese Grundsteine der Stadtmauer, die Namen der 12 Apostel tragen, dass eigentlich die Apostel des Neuen Testaments die Vertreter des wahren Israel der Endzeit sind. Ja? Sie vereinen Israel, weil sie Juden waren, diese Apostel, die 12 Apostel, aber sie sind auch die Apostel des Neuen Testaments, des neuen Volk Gottes, zu dem wir gehören. Das vereint auch wiederum auch das geistliche Israel in eine Einheit. Und auch interessant, wenn wir zum Beispiel den ersten Korintherbrief lesen, in Kapitel 3, dass Paulus selbst die Werke der Gläubigen, also die Werke, die auf dem richtigen Fundament gebracht sind, er vergleicht sie mit Edelsteine auch. Ja, und er sagt, also es gibt auch Werke, die werden wie Heu und Stroh sein, werden verbrennen, aber die wahren Werke, die in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus getan werden, sind wie Edelsteine. Also es zeigt die Schönheit und den Wert dieser Dinge in den Augen Gottes. Dann in den Versen 22 bis 27 wird uns der heilige Charakter dieser Stadt auch beschrieben. Es ist nicht nur eine große Stadt, eine schöne Stadt, das ist auch eine heilige, eine reine Stadt. Und wenn man sich die Prophezeiung des Alten Testaments anschaut, vor allem die Prophezeiung vom Prophet Ezekiel, wo von einem neuen Tempel die Rede ist, dann kann man sich nur fragen, wo sich der Tempel in diesem neuen Jerusalem befindet. Der Tempel war das Heiligtum, der heilige Hort, wo Gott war. Und wir sind ziemlich überrascht hier zu lesen, dass es in dieser Stadt keinen Tempel gibt. Das lesen wir in Vers 22. Und einen Tempel sah ich nicht. Ja, wo ist der Tempel? Es gibt keinen Tempel und die Erklärung wird uns auch gegeben. Man braucht auch keinen Tempel. Was war die Aufgabe des Heiligtums? Die Aufgabe des Heiligtums war, zum einen sollte es eine Grenze zwischen dem Rein und dem Unrein sein. Eine Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profan sein. Dass man sich Gott nicht einfach zu reich nähert. Aber hier ist es nicht mehr notwendig, denn Gott ist da und wir haben unmittelbare Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen also keine Grenzen mehr, wir brauchen keine Symbole mehr, weil die Verbindung zu Gott, wie es auch im Garten Eden war, wieder voll da ist. Und diese Verse 22 bis 27 greifen auf eine Beschreibung des neuen Jerusalem, wie wir gelesen haben aus Jesaja Kapitel 60. Ich lese nochmal die drei ersten Verse aus Jesaja Kapitel 60. Gott spricht auch zu der Stadt Jerusalem und er sagt, mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu deinem Glanz, der über dir aufgeht. Aber wir sehen im Alten Testament, dass es noch nicht ganz deutlich ist, wann wird es sein. Wir sehen, dass es offensichtlich noch irgendwie da andere Menschen, also es wird auch von Finsternis, ein Teil ist noch von Finster bedeckt. Aber es wird gesagt, dass die Menschen aus dieser finsteren Ecke, die sich bekehren werden, werden auch in diese Stadt kommen, wo das Licht leuchtet. Aber wir erfahren nicht genau, wann und wie lange es dauern wird. So, was wir im Alten Testament haben, ist oft eine Beschreibung von einem Prozess, nicht nur von einem Endzustand. Wir haben schon Elemente, die uns doch verstehen lassen, dass es ein Endzustand ist. Wenn gesagt wird, es gibt keine Sonne mehr oder kein Mond, ja, weil Gott, also es scheint ein Endzustand zu sein. Aber gleichzeitig wird noch gesagt, dass Menschen da sich bewegen in Richtung dieser Stadt und in dieser Stadt eingehen. In Jesaja 60 wird auch erklärt mit Worten, die typisch sind für die Kultur der damaligen Zeit. Es wird auch von Dromedaren, von Kamelen die Rede, von wieder von Nebajot, von Opferungen, ja, dass der Reichtum der Nationen nach Jerusalem fließen wird und im Dienste Gottes stehen wird. Und das ist auch ein sehr interessantes Bild, was eigentlich verdeutlichen will, dass wirtschaftlicher Wohlstand oder heute menschliche Kultur an sich nicht schlecht ist. Das ist schlecht, weil es auch von der Sünde geprägt wird. Und das ist auch von seinem ursprünglichen Sinn abgekommen. Das ist nicht mehr so Gott, wie sich das ausgedacht hat. Aber in der neuen Schöpfung wird all dieser Reichtum im Sinne von nicht nur Gold und Güter der Nationen, sondern auch alles, was die menschliche Kultur hervorgebracht hat, das wird wieder seinen ursprünglichen Sinn finden und das wird im Dienste Gottes sein. Also das heißt, es ist sehr wichtig, wenn wir heute Christen haben, die sagen, alles, was in der Welt ist, ist schlecht. Die Bibel sagt, nein, es ist nicht alles schlecht. Was schlecht ist, ist es dem falschen Gott, beziehungsweise es ist Götzen geweiht und nicht dem wahren Gott. Wäre es Gott geweiht, wenn du jetzt irgendwas so, ein Kunstwerk herstellen würde, etwas malen würde und das zur Ehre Gottes machen würde, das wäre Gott angenehm. Und das wird auch so sein in der neuen Welt. Alles wird wieder den ursprünglichen Zweck finden. Alle der Reichtum der Nation wird nicht mehr missbraucht werden, sondern seine ursprüngliche Bestimmung zurückfinden, Gott ehren. Und wir verstehen auch, wie wichtig es ist, dass wir Gott ehren in allem, was wir tun. Es gibt keine nebensächlichen Dinge in dieser Welt, keinen Beruf, der nicht würdig ist. Alles, was du tust, Voraussetzungen, du tust das zur Ehre Gottes, gefällt Gott. Und verherrlicht ihn. Das ist das, was hier im Vers 27 auch gesagt wird. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Diese Aussage entspricht dem, was wir auch in Jesaja 35, Vers 8 und 52, Vers 1, wir lesen, dass kein Unreine, also Jesaja 35, Vers 8, kein Unreine wird auf dem heiligen Weg gehen. Und Jesaja 52, Vers 1, kein Unbeschnittener, der Unreine wird in Jerusalem eingehen. Ja, ein Unbeschnittener, das war ein Mensch aus den Nationen, jemand, der kein Jude war. Das müssen wir auch irgendwie jetzt sinnbildlich auch verstehen. Keiner, der das Unrecht tut, es wird auch Wir haben auch gesehen, dass die große Stadt Babylon gerichtet wurde. Sie ist nicht mehr da. Das heißt, was übrig bleibt hier, sind nur Menschen, die erlöst sind, die dem Lamm gehören und die rein, die verherrlicht sind. Deshalb glauben wir auch als Christen an die Verherrlichung der Gläubigen nach ihrer Heiligung hier auf der Erde. Wir kommen jetzt zum Kapitel 22. Wir könnten sehr viel Zeit verbringen und uns wirklich im Detail alle diese Dinge anschauen, aber wir müssen weiter. Kapitel 22, wird uns über die Seligkeit der Menschen, der Erlösten in dieser Stadt gesagt. In den Versen 1 bis 5 finden wir Merkmale, die für die Erschaffung der Welt typisch sind und die im Garten Eden damals existiert haben. Es ist die Rede von einem Strom, von einem Fluss, der auch den Garten Eden bewässert hat. Es ist die Rede von einem Baum des Lebens, das wir auch im Garten Eden finden, und auch Lichter, Sonne und Mond, Sterne, die die Erde beleuchtet haben. Einerseits müssen wir verstehen, dass wir hier mit einer neuen Schöpfung zu tun haben, andererseits, dass die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott, die im Garten Eden verloren gegangen war, wiedergefunden wurde hier. Also was wir von dem Garten Eden kannten, wo die Menschen Gemeinschaft mit Gott hatten, wird ja wiedergefunden. Und deshalb haben wir auch diese Beschreibung, die auch dem Garten Eden ähnelt. Gott wird seine Schöpfung ihren ursprünglichen Zweck zurückgeben, aber mit auch wiederum einem großen Unterschied in einer viel größeren Dimension. Das ist jetzt nicht mehr ein Garten, das ist nicht mehr ein Tempel, sondern das ist der ganze Kosmos, der so aussieht. Eine ganz andere Dimension, eine kosmische Dimension. Gott wird im ganzen Universum wieder der König sein. Und gleichzeitig finden wir auch Dinge, die hier genannt werden, auch im Kapitel 47 des Buches Ezekiel wieder, wo ebenfalls von einem Fluss die Rede ist, der aus dem Tempel fließt. Dort sieht Ezekiel, wie ein kleiner Bächlein aus dem Tempel fließt. Das ist auch sinnbildlich, auch zu verstehen. Und wird immer größer, sodass es irgendwann nicht mehr, man kann es nicht überqueren, ja. Und das geht und das fließt runter in die Jordanebene und bewässert alles, also was heute eine Wüste ist, wird bewässert und da wachsen wieder so Bäume, die viel Frucht bringen, Obstbäume an beiden Ufern des Stromes, wird uns gesagt, die alle Monate neue Früchte bringen und deren Blättern als Heilsmittel dienen. Von diesem Strom des Wassers des Lebens ist auch die Rede im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 14. Wir lesen in den Versen 8 und 9. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche und die andere in das westliche Meer. Also in beide Richtungen. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein, das ist das Bekenntnis Israel. Ne? Der Herr wird als einzigen Gott erkannt werden, weil alle werden an ihn glauben und sein Name wird der Einzige sein, den man nennt. Man könnte sich fragen, welche Funktion dieser Baum des Lebens hat, wenn es in dieser neuen Welt keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Warum braucht man noch Blätter, die als Heilmittel für die Nationen dienen? Ich denke, im Heiligtum, sowohl in der Stiftshütte als auch im Tempel, wurde der Baum des Lebens durch die Menora, mit die siebenärmige Menora dargestellt. Ja? Dieser Leuchter war eigentlich eine Darstellung des Baums des Lebens. Und sie leuchtete, sie wurde angezündet und leuchtete. Sie symbolisiert die Gegenwart Gottes an einem dunklen Ort. Keiner konnte sie sehen, nur der Priester, der einmal in dieses Heiligtum konnte das Licht sehen. Aber die Menorah symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und hier, was hier gesagt wird, ist so, wie im Garten Eden, da ist ein Baum des Lebens und da ist Leben. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin das Leben, ich bin das wahre Leben. Gott wird die Quelle des ewigen Lebens sein. Wir fragen uns, wie kann es sein, dass wir ewig leben können? Ja, Gott ist die Quelle. Er wird dafür sorgen, dass wir ewig leben. Dass es kein Tod mehr geben wird, dass es keine Krankheit mehr geben wird. Der Vers 3 versichert uns auch, dass es an diesem Ort keinen Fluch mehr geben wird. Fluch, ein Zeichen, ein Hinweis auf Sünde, auf Ungehorsam, auf Strafe. Es wird keinen Fluch mehr geben. Die Möglichkeit eines erneuten Sündenfalls, wie im Garten Eden, ist jetzt völlig ausgeschlossen. Im Garten Eden war alles vollkommen, alles erfüllte den Zweck, den Gott vorgesehen hatte, aber die Möglichkeit der Sünde, die Möglichkeit, dass das Böse irgendwann in diese Schöpfung eindringt, war da. In der neuen Welt ist es nicht mehr gegeben. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass irgendwann in der Ewigkeit noch das Böse erscheint. Es wird für ein für alle Mal vernichtet. Gott wird nicht mehr, wie in Genesis, in 1. Mose 3, Vers 8, in der Abendkühle durch den Garten wandeln, sondern er wird ständig bei den Seinen bleiben. Alle werden sein Antlitz sehen. Ja, ihr erinnert euch, also im Garten Eden, da kam Gott nur abends in den Garten. Ja. Jetzt in dieser neuen Welt werden wir Gott ständig sehen. Wir werden ständig sein Antlitz sehen und sein Name werden wir auf der Stirn tragen. Das heißt, wir werden sein, aber wir werden auch sein Wesen widerspiegeln. Das ist die wunderbare Verherrlichung der Heiligen. In der ersten Schöpfung dienten Sonne, Mond und Sterne dazu, Licht zu spenden, sowie die Zeiten zu markieren, wird uns gesagt. Sie waren gewissermaßen Zeichen der Gnaden Gottes. In der neuen Schöpfung sind diese Zeichen nicht mehr notwendig. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 1, dass die Herrlichkeit Gottes durch seine Werke zu erkennen ist. Ja, deshalb sind auch die Werke der Schöpfung, Mond, Sonne, Sterne, Schönheit der Natur sind Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Hier haben wir diese Zeichen nicht mehr, denn Gott wird direkt sichtbar sein und es wird wunderschön sein. Er wird die Erlösten mit Glück erfüllen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in der neuen Schöpfung, vielleicht fragen wir uns ja, wie wird das denn sein? Es wird also irgendwie, also nicht so wie das, was wir heute kennen. Nein, das ist nicht gesagt. Es ist nicht gesagt. Es ist nicht, weil wir lesen in der Offenbarung, dass es kein Meer gibt, kein Meer gibt, dass es in der neuen Schöpfung doch kein Meer geben wird. Es ist anders zu verstehen hier. Ja, wir haben gesehen, das Meer symbolisiert die Gefahr durch die Nation, das Böse, das ungestümte Meer, das nicht kontrolliert. Deshalb ist es um den Thron Gottes immer so kristallklar und alles so wirklich wie Kristall. Es steht, es bewegt sich nicht. Und hier, das heißt nicht, dass es keine Sonne mehr geben wird oder Mond oder Sterne in der neuen Schöpfung, sondern hier wird nur gesagt, das, was heute für uns wichtig ist, als Zeichen für die Zeiten zu markieren, um uns zu beleuchten, ist nicht mehr notwendig im Grunde genommen, weil Gott da ist. Ja? Gott wird direkt wahrgenommen werden und das wird uns mit allem erfüllen, was wir brauchen, was uns glücklich macht. Und das für eine Ewigkeit. Es wird nicht langweilig sein. Ja, ich komme zum Schluss. Was können wir nochmal sagen, wenn wir diese Verse lesen? Eigentlich zeigen uns diese Verse, welche Vollkommenheit in der himmlischen Stadt Jerusalem herrschen wird. Es wird vollkommen sein. Es ist ein Bild der Vollkommenheit. Mehr braucht man nicht. Mehr kann man sich nicht mehr wünschen. Die Schöpfung wird vollkommen wiederhergestellt sein. Das Paradies, wie Gott es erschaffen hatte, wird wiedergefunden. Die Stadt Jerusalem wird vollkommen verwaltet werden. Keine böse Herrscher mehr. Kein Betrug, keine unerlaubte Herrschaft, keine, ja, keine Unterdrückung mehr, denn Gott wird der König dieser Welt, dieser Stadt sein. Seine Diener werden verherrlicht sein. Sie werden das Antlitz Gottes sehen und wie er werden sie auch vor Freude, aber nicht nur vor Freude, sondern auch vor Herrlichkeit strahlen. Sie werden das Eigentum Gottes sein, denn sie werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Sie werden vollkommen von seinem Licht erleuchtet sein. Ein Bild auf die Erkenntnis. Wir werden alles wissen, was wir wissen müssen. Es wird keine unbeantwortete Frage mehr geben. Denn Gott wird uns wirklich die Antwort zu allen unseren Fragen geben. Kein Warum mehr. Wie war das möglich? Gott wird eine Antwort zu allen diesen Fragen geben. Und die Erlösten werden erhöht sein und sie werden immer mit Jesus Christus regieren. Deshalb lesen wir diese Verse, diese Textstelle als eine richtige Ermutigung, um uns wirklich zu zeigen, wie schön es sein wird in dieser neuen Welt. Und das soll uns heute schon ein Trost sein und wir sollen uns auch auf diese Dinge freuen. Es gibt uns auch in diesen dunklen Welt auch wirklich Grund, uns zu freuen, dass wir erlöst worden sind, dass wir diesem großen König gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass er schon in uns und unter uns auch herrscht. Ja, wir geben ihm die Ehre. Amen.